Zollcast. Boden, Umwelt, Klima.
Haben wir noch Peps dabei? Haben wir den noch? Keins mehr? Gar nichts mehr? Gar keine mehr? Gar kein Peps mehr? Zwei noch? Boah, die werden jetzt ultramäßig gefickt, ja.
Und damit hallo und herzlich willkommen bei Zollcast Folge 148 vom 28. Mai 2025. Wie immer direkt aus der digitalen Bodenprofilgrube und da konsumiert der Julian das letzte Peps mit mir. Hallo Julian.
Ja, hoffen wir mal nicht, ne? Wir verderben jetzt nicht die Jugend. Das ist ja eher so, haben wir noch zwei Phosphat dabei.
Du bist der Meme-König auf jeden Fall. Ich bin Christoph, eine weitere Person in diesem Podcast, Julian. Und du hast dieses, uralt kann man nicht sagen, 12 Jahre ist es jetzt mittlerweile alt.
Doch, ja, das ist dieses, alt.
Ja,
wir müssen es uns eingestehen. 2014 oder wann es war, das ist lange her.
Das hast du aber noch mal rausgekramt. Du kanntest sogar noch den Kontext. Also das ist irgendwie so eine Reality-Doku und ist eigentlich alles nur gestellt, oder?
Ja, ich muss es nochmal genau nachlesen. Es gab vor 3-4 Jahren, also es ist ja sehr spät rausgekommen, gab es wirklich das Interview irgendwo, dass das wirklich ein kleines Hobbyfilmprojekt war und nicht wirklich. Dafür echt gut.
Auf jeden Fall. Ja, also wie er das spielt, ja. Und es wird allerdings heute natürlich nicht um Peps gehen, was auch immer das heißen mag. Ich glaube, das ist auch so ein Sammelbegriff eher, sondern es geht natürlich heute um Phosphat, beziehungsweise das Element Phosphor. Das ist sehr wichtig und wir haben im Vorfeld jetzt auch mal festgestellt, dass das bisher nur einmal so vollumfänglich Thema war, ne? Nämlich Lehrbuchfolge 99, Phosphor in Böen. Aber bisher eigentlich noch nicht groß drüber gesprochen, ne?
Naja, ich war selber überrascht, weil immer so in der Themenvorbereitung guckt man natürlich, dass es nicht schon mal gelaufen ist. Und vom Gefühl her hätte ich auch gesagt, so, da waren wir schon dran mal irgendwann, zumindest irgendjemand. Nee, tatsächlich bisher noch nicht. Also fangen wir mal dieses Kapitel irgendwie an, auch im Soul Talk.
Ja, ganz wichtig. Und es ist ja vielleicht auch so, da bin ich wieder mal so auf der Gefühlsebene, ne? Phosphor, das ist ein Element, auf das man sich verlassen kann, außer man findet es so Bernsteinfarben am Strand liegen, da sollte man sich nicht drauf verlassen. Aber in Böden ist es ja möglicherweise so, dass man da den Eindruck gewonnen hat, ja, Phosphor, das geht schon alles klar. Nitrat ist das in Anführungszeichen schlechte essentielle Element, ja. Das wird dann schön ausgewaschen, ja, aber Phosphor kann sich drauf verlassen. Möglicherweise nicht. Werden wir gleich noch viel drüber hören, weil wir haben ja möglicherweise keins mehr da. Aber bevor es soweit ist, möchte ich noch mal etwas mitbringen in unser Vorgespräch. Da haben wir auch immer mal so den Anreiz, quasi auf interessante Medienerzeugnisse hinzuweisen, die nicht Zollcast sind. Soll es ja auch geben. Und ich habe von unserem Freund Peter Schad, den ich vorletztes Jahr zu Weihnachten in der Weihnachtsfolge interviewt hatte, liebe Grüße an der Stelle. Und der an der TU München am Lehrstuhl für Bodenkunde noch tätig ist, wenn ich das richtig sehe, habe ich mal einen schönen populärwissenschaftlichen Vortrag mitgebracht. Und zwar die Böden unseres Planeten, eine kostbare und höchst vielfältige Ressource. Das ist eine Videoressource, die auf einer großen Videoplattform ausgestrahlt ist, genau wie der Smiley-Clip, den ich am Anfang eingespielt habe. Also man sieht, das sind so Plattformen, da kommt alles zusammen, ja.
Und ja, ich habe es mal irgendwann so schön gehört, ne? Also wenn man sich am Bein ein Haar ausreißt, tränt das Auge, alles mit allem zusammen.
Das ist
verrückt.
Ja.
Es ist verrückt.
Ja, genau. Ne, aber das hat natürlich eine ganz andere Qualität, was Peter Schater macht. Und ich finde ihn ja unheimlich charismatisch. Das ist ja auch ein Grund, warum wir hier Leute zu Interviews einladen, weil wir einfach sagen, oh, das sind Menschen, die gehören auch mal vors Mikrofon. Da zählt Peter Schad definitiv dazu. Es ist nicht nur sein Charisma, sondern auch ein ganz toller Inhalt. Ne? Also er spricht wirklich über diese kostbare Ressource Boden. Global betrachtet, ne, er war ja wie gesagt Chairman der World Reference Base for Soil Resources, hat da also sozusagen die internationale Bodenklassifikation in ihrer aktuellen Fassung maßgeblich mitgestaltet. Ne? Also das ist jemand, der sich auch wirklich mit den Böden der Welt auskennt. Und deswegen, wenn ihr mal eine Stunde, 22 Minuten und 15 Sekunden Zeit habt, dann empfehle ich euch wirklich sehr, diesen tollen Vortrag mal anzuhören. Das ist ganz, ganz großartig und ja, wie gesagt, alles, was von Peter Schad kommt, er hat ja auch diese schönen Profilansprachen nach KA5 und dann nach KA6 gemacht. Das können wir natürlich hier immer empfehlen, Jürgen. Deinen Vortrag haben wir jetzt auch schon verwurstet, ne, im ersten Zollstream. Das heißt, du bist Peter Schad auf der Spur.
Ah ja, okay. Gut zu wissen. Gibt's schlechtere Vorbilder, ne?
Ja, es war aber auf jeden Fall auch eine schöne Sache, da ein neues Medium zu erobern. Und was wir jetzt machen werden, ist uns in das Thema rein zu erobern, weil gerade Phosphor, Phosphat, das ist ja was, wo ich gerade auch mit beschäftigt bin. Also gerade mit Phosphoranalytik in Böden, ja. Gibt es verschiedene Methoden und es gibt auch interessante Grenzwerte. Wann sind Böden eigentlich durch einen Menschen beeinflusst? Ne? Wie ist da der Phosphatgehalt, Phosphorgehalt, Gesamtgehalte und so weiter? Ne? Und du wirst uns jetzt ja auch einen kleinen Ausschnitt aus deiner Lehre zeigen. Du hast dieses Thema in der Lehre immer mal mit behandelt, bist dadurch auch sehr gut mit vertraut. Aber du hast auch ein neues Paper mitgebracht, Julian. Ich bin gespannt, was du mir jetzt alles erklären wirst. The stage is yours.
Jo, lieben Dank. Ja, also in dem Moment, wo man so merkt, es war bisher wenig Thema, also nochmal verwiesen auf die 99, die Lehrbuchfolge, glaube ich, ist es eh ganz gut, wenn wir vielleicht mal so einen ersten Andockpunkt vielleicht für spätere Folgen auch setzen, dass wir uns mal so das große Ganze ein bisschen angucken, dass man so in den kommenden Monaten bis Jahren vielleicht mal so links und rechts mal in die Details einsteigen kann. Und was ich mir so ausgeguckt hatte für diese Woche als Thema, ist erstmal so die grundsätzliche Fragestellung, wie stark pfuschen wir denn so an diesem Phosphorkreislauf im Grunde rum als Menschen, die das halt benutzen? Und was könnte es eben für lang- bis mittelfristige Probleme damit auch geben? Ne? Und das auch in unterschiedlichen räumlichen Skalen. Und was ich ein ganz interessantes Paper fand, das war jetzt für mich auch Neues in der Vorbereitung, war wirklich sehr kurz knackig, ist in der Nature Geoscience erschienen, hat so handgestoppte, ich scroll mal darüber, 5 Seiten. Also es ist relativ handlich, inklusive Abbildung wohlgemerkt. Und was wir da im Grunde vor uns liegen haben, ist mal ein Modellierungsversuch. Also immer mit dem Körnchen Zweifel auch zu sehen, ne? Weil Modelle sind auch immer nur so gut. Aber zumindest mal einen ersten Modellversuch zu quantifizieren, also messbar zu machen, wie stark ist denn dieser menschliche anthropogene Fingerabdruck im globalen Phosphatkreislauf, in den Böden vor allem. Das Ding hat deshalb auch so ein Mouthful eines Namens, also Half of Global Agricultural Soil Phosphorus Fertility Derived from Anthropogenic Sources. Was ein unfassbarer Spoiler ist, weil sie im Grunde schon im Titel sagen, ja ungefähr die Hälfte. Ne? Also wird ausgemacht von anthropogenen Quellen, was wir so im Boden drin haben. Und ich denke mal, da wäre es ganz gut, einfach mal ganz grundsätzlich sich nochmal so andockend an der 99 zu fragen, warum brauchen wir das Zeug überhaupt? Also warum fuscht der Mensch da so dramatisch drin rum? Und naja, es ist halt eins der essentiellen Pflanzennährstoffe. Sprich also sehr, 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 sehr stark steuernd, wie Biomasse produziert wird von Pflanzen. Sprich also mit Phosphaten, mit Phosphor drin, wachsen Pflanzen deutlich schneller, deutlich größer, deutlich produktiver. Das ist im Grunde wie so ein Multiplikator, den ich draufgebe an Düngemittel dann eben neben halt den beiden anderen großen Dingern, Kalkung und Nitrat, ist so Phosphor das dritte große Ding, was im Grunde eigentlich jeder Acker im Laufe des Jahres mal sieht. Also da wird ordentlich entsprechend auch draufgegeben. Beim Phosphat, was dann meistens so die Form ist, wie wir Phosphor eben in den Boden dann reinbringen, gibt es jetzt aber so ein paar nicht schöne Randbedingungen, die wir da so haben. Deswegen man auch gerne dazu tendiert, viel zu düngen, weil das Zeug vergleichsweise mobil ist tatsächlich, sowohl am Partikelchen, also wenn es Bodenerosion gibt, kann es sehr gut mit bewegt werden, als halt auch in der Ortsstabilität. Ne? Also sprich, wenn ich den Dünger draufschmeiße, ist es mehr oder minder ein relativ mobiler Stoff, der also auch leicht wieder ausgewaschen werden kann. Und naja, deshalb gibt's, sag ich mal, auch so eine gewisse Evolution an Düngern. Man ist früher immer hingegangen, hat einen organischen Phosphat genommen. Sprich, also, was man sehr gut meistens kennt, ist Guano zum Beispiel. Also, weil gerade so Fledermaus und Vogelkot hatten sehr gut aufschließbare Phosphatverbindungen mit drin, die also sehr gut für die Düngung geeignet sind. Und da gab's abenteuerlichste Geschichten so aus dem, ja, grünen 20. Jahrhundert, späten 19. Jahrhundert, wo es also so diesen Guano-Boom quasi gab, dass so kleinere, insbesondere pazifische Inseln wirklich abradiert wurden von Vogelkot und den hat man quasi als Düngemittel verwendet. Was ein interessanter Fun-Fact oder Not-so-Fun-Fact ist, ist, dass man so ein bisschen kolonialistische Bestrebungen darin auch sieht. Also die USA haben tatsächlich mal so ein Guano-Act geschrieben, der ihnen einfach erlaubt hat, so, wenn niemand Anspruch auf dieses kleine Inselchen erhebt und da aber Guano drauf liegt, gehört es den USA. Also da gibt's immer noch so ein paar kleinere Archipele, die haben die sich einfach damit unter Nagel gerissen, auf Basis von Vogelkacke. Ne? Muss man dafür so sagen, wie es ist. Und naja, inzwischen sind wir da halt auch ein bisschen weiter. Modernere Dünger haben so sprechende Namen wie Superphosphate und ähnliches, die also auch länger vor Ort bleiben können, zumindest theoretisch, sind häufig sogar aus Nebenprodukten von Hochöfen gebaut worden, ne? Also oder werden immer noch genutzt. Aber zum Großteil brauchen wir tatsächlich eben auch noch zumindest irgendwie Phosphor oder phosphathaltiges Gestein irgendwo in unserem Kreislauf da eben drin, was man nutzen müsste. Dazu kommen wir später, warum das noch ein Problem werden könnte. Das Entscheidende ist jetzt halt für uns, okay, wir brauchen es auf jeden Fall auf dem Acker. Das Zeug bewegt sich aber leider relativ schnell auch wieder weg, sei es also eben durch Erosion, dass die Partikel weggehen, da kann man leichter was gegen machen, oder halt eben einfach, weil es in sich relativ mobil ist. Und naja, gerät damit dann meistens eben in den Wasserkreislauf rein. Und da haben wir auch wieder so das große Problem, dass wir in den meisten Fällen sehr großes Problem haben oder wenig Potenzial haben, Phosphate wieder aus dem Wasser zurückzugewinnen. Das heißt, man geht im Grunde davon aus, was einmal in einem Fließgewässersystem gelandet ist, richtet dort erstmal auch wieder Schaden an, weil wir merken uns, ne, so boostet Biomasseproduktion, heißt für uns meistens Eutrophierung. Das heißt, das ist ein ganz, ganz unschöner Stoff, wenn er uns irgendwie in größeren Mengen in ein Gewässer gerät, weil wir dann halt eben massive Algenblüten sehen. Und naja, wenn es einmal irgendwo im natürlichen Gewässer drin ist, haben wir ein ganz, ganz großes Problem, es daraus wieder rückzugewinnen. Und was halt das große, große Grundproblem der ganzen Geschichte ist, ist halt, dass wir einen sehr langsamen Anreicherungszyklus haben, also geologische Zeiträume, um das halt eben in mineralischer Form in Gestein eben zu fixieren. Wir aber das in absurd schnellen Zyklen durch unseren Boden durchjagen. Das heißt, wenn wir dann den Dünger applizieren, ein Teil wird von der Pflanze genutzt, ein Teil wird ausgewaschen oder eben mit abgetragen und ist damit erstmal ja ziemlich schnell verloren eigentlich. Und dass man sich mal so ein bisschen vor Augen führt, also zumindest auf Basis der Modellrechnung, wie viel wir quasi anthropogenes Phosphat und Phosphor eben in den Böden drin haben, da dient also eben diese nette Studie, die wir vorliegen haben von der Josephine Demey, so ein bisschen einzuschätzen, über welche Beträge reden wir denn da. Das ist natürlich, man muss das echt mit viel, viel Vorsicht genießen, sage ich immer vorweg, weil es ist postuliert ein globales Modell zu sein. Und globale Modelle, naja, wissen wir, ne, das ist nur immer so genau, weil wenn ich am ganz großen Rad drehe, habe ich einen relativ großen Spielraum, wie die Zahlen im Grunde abweichen können. Ne? Also je kleinräumiger ich gucke, desto genauer weiß ich es normalerweise in den Modellen. Das hier ist jetzt erstmal eine relativ grobe Schätzung, die wir da drin haben. Was aber halt ganz interessant ist, ist, dass die zumindest mit ihren Modellrechnungen sagen können, es gibt sogar regionale Unterschiede, wie viel anthropogenes Phosphat im Grunde da drin ist. Also wenn sich das mal so im Paper gibt, gibt es eine ganz winzig geplottete Weltkarte, wo man mal so einen ungefähren Einfluss darin hat, wie viel Prozentanteil an diesem sogenannten labilen Pool, also dem austauschfähigen Pool von Phosphor im Boden, gehen denn auf menschlichen Einfluss zurück. Und da sehen wir natürlich das, was man sich ungefähr vorstellen kann, dass diese klassischen intensiven landwirtschaftlichen Nationen vor allem der Nordhalbkugel und dort auch vor allem erstmal beginnend in der westlichen Hemisphäre so die höchsten Signaturen im Grunde mit drin haben. Also Kanada zum Beispiel sticht heraus, Frankreich sticht recht stark heraus. Später dazu kommt eben auch noch Südostasien, China der Raum. Die haben eine relativ hohe Signaturmodell, wo man also davon ausgehen kann, irgendwo im Ballpark zwischen 60% und 80%, mitunter etwas drüber, der austauschfähigen Pools im Boden sind tatsächlich anthropogenen Ursprungs. Und das ist wirklich schon mal so vom grundsätzlichen Ergebnis schon echt eine Hausnummer, wenn man sagt, der Mensch fuscht also in einem Stoffkreislauf so extrem rum, dass mehr als die Hälfte und teilweise bis zu 80% hoch aus anthropogenen Quellen stammt. Das heißt, da ist Zeug im Boden drin, was über natürlichem Wege niemals in der Menge eben reingekommen ist. Und das kann im Großteil natürlich der Dünger sein. Man darf aber auch nicht vergessen, und das wird auch noch nachher ein Punkt sein, den wir aufgreifen, dass natürlich auch Phosphor verstoffwechselt wird von allen Organismen, die das dann wiederum aufnehmen. Von uns übrigens auch. Also wir scheiden auch dann wieder Phosphor aus. Und auch die Viehzucht trägt halt ordentlich dazu bei, weil auch dieses klassische Düngen mit eben entsprechend Exkrementen hatte so die Doppelfunktion. Wir kennen es ja meistens immer so ein bisschen in Richtung Nitrat, ne, was so drin ist, was dann halt eben umgewandelt wird, aber halt eben auch Phosphorverbindung, die genauso in Exkrementen drin sind. Das heißt, selbst wenn ich jetzt sage, ich gehe nicht auf klassische ackerbauliche Nutzung, selbst die Viehzucht produziert halt dann in Massen plötzlich Phosphorverbindungen, die vorher halt einfach in der Menge nicht da waren. Vor allem auch so punktuell, sage ich mal entsprechend. Und naja, das sind also so unsere Winkel, aus denen wir da gehen können. Im Umkehrschluss sieht man aber auch, dass Regionen, die weniger stark landwirtschaftlich geprägt sind, entsprechend auch eine deutlich geringere Signatur sehen. Na, das bedeutet zum Beispiel, Australien ist so ein interessanter Punkt, der ziemlich rausklackt aus dieser Karte, wo man merkt, okay, krass, da liegen wir unter 20% anthropogenem Anteil. Wenn man sich dann aber auch natürlich wieder anguckt, klimatische Randbedingungen, einfach die Landschaftsformen, die wir da haben, die generelle Menge an landwirtschaftlicher Nutzung, die dort im Zentralbereich möglich ist, geht gegen Null, ist das auch wenig verwunderlich, dass wir also da auch relativ wenig Eintrag wirklich mitsehen in der ganzen Geschichte. Zusätzlich haben jetzt nicht nur dieses regionale Modell gefahren, sondern halt eben auch noch einen zeitlichen Aspekt mit reingesetzt. Das heißt auch versucht zu gucken, anhand von Eingangsparametern, wann sehen wir denn ein stärker werden dieses anthropogenen labilen Pools. Das heißt, der Anteil des Phosphors, der also austauschbar ist, nicht fix gebunden ist. Und wie groß ist dann so der Anteil entsprechend der anthropogenen Signatur. Und da können wir tatsächlich sehen, dass es so einen richtigen Boom wirklich gegeben hat mit dieser immer weiter voranschreitenden Industrialisierung der Landwirtschaft. Also 60er, 70er ist ja meistens so die Phase, wo es wirklich großmaschinell plötzlich wurde und wirklich über intensiveren Düngereinsatz auch eben mitgearbeitet wurde. Und wir sehen, dass so die klassischen Landwirtschaftsnationen, wie gerade eben zum Beispiel genannt, Frankreich, wie die USA zum Beispiel, naja, fast so einen abflachenden Verlauf zeigen. Also die haben ihren größten Anstieg schon lange hinter sich und konsolidieren sich jetzt im Grunde so auf einem gleichbleibend hohen Niveau um die 60-65% Anteil anthropogenen Phosphors. Andere Nationen kommen erst später so ins Spiel mit rein. Dort ist vor allem interessant für uns so der globale Süden und auch zum Beispiel Indien auch als Subkontinent. Hier sind dann zum Beispiel als Beispiele Indien und Brasilien aufgeführt in der Studie, die also eher Spätstarter waren, die also in den 80er, Mitte 80er richtig losgelegt haben und immer noch auf einem aufsteigenden Trend hocken. Das heißt, da sehen wir tatsächlich, ne, da haben wir wahrscheinlich das Plateau noch nicht erreicht, wo das Ganze diese konstanten Werte eben zeigt. Die sind aber modelliert jetzt schon in dieser Range um die 70-75% Anteil anthropogenen Phosphors in Böden. Da wird es natürlich spannend sein zu sehen, wo entwickelt sich das hin. Und für uns ist es natürlich auch als Bodenkundler relativ plausibel zu erklären, wenn wir uns diese Beispielnationen angucken, die jetzt so richtig Gas gegeben haben, dann sind das häufig auch wirklich subtropische, tropische Gebiete. Das heißt, hier muss natürlich auch bei den vorliegenden Böden viele Zweischichtthronminerale, die wir zum Beispiel drin haben, die weniger binden können, muss ich natürlich viel intensiver draufdüngen, ne? Also mehr dazugeben, weil es an sich eher nährstoffarme Böden auch sind, die auch schneller auslaugen. Das heißt auch schneller quasi den zugebenden Dünger einfach durch die klimatischen Randbedingungen wieder rauscyceln. Und das zeigt uns dann auch schon, ne, warum wahrscheinlich gerade in diesen Gebieten, die eher schon sehr, sehr magere Böden dann eben haben aufgrund der klimatischen Randbedingungen, dass da natürlich dieser relative Anteil des menschlichen Eintrags nochmal deutlich höher wird, weil sie eben an Bord relativ wenig, ne, natürliches Phosphor in unterschiedlichen Verbindungen dort vorliegen haben. Und das ist zumindest sehr interessant zu sehen. Das Ganze wird im Paper auch noch abgebunden durch so eine Gesamtvergleichsgrafik, wo man die unterschiedlichen Anteile der Phosphate eben entsprechend aufgeführt sehen. Man könnte da jetzt ein bisschen kritisch dran beäugen, also diese große Zusammenschaugrafik, sie ist vergleichbar, ja, aber man muss wahnsinnig dabei aufpassen, wenn man sich das Paper mal durchliest, es ist auch Open Access, das heißt, jeder kann sich das gerne angucken, ist, dass halt die Y-Achsen anders skaliert sind. Das heißt, so eine direkte Vergleichbarkeit ist es nicht ganz. Wir sehen aber dann zum Beispiel, dass wir so die höchsten Kilogramm-Projektor-Beträge zum Beispiel in Frankreich, in den Niederlanden in den Datensätzen drin haben. Das heißt sogar klassische europäische Anbaugebiete wirklich. wo wir halt auch eine relativ langfristige, intensiven Einsatz von diesen Phosphatdüngern eben sehen. Und es ist schon beeindruckend zu sehen, also wie stark der Mensch da rumgepfuscht hat, dass wir jetzt also laut Modell zumindest, und denen liegen auch hier ein paar hunderte Eingangsdaten vor, das heißt, das ist jetzt nicht so ganz aus der Luft gegriffen, ist, dass man schon wirklich sehen kann, also wir haben hier einen Stoff, wo der Mensch mindestens mehr als die Hälfte dazu beiträgt, dass er plötzlich in Massen im Boden auftritt, was vorher nicht der Fall war. Und das ist immer ein gefährlicher Zeitpunkt oder so ein gefährlicher Punkt, wenn wir also anfangen, langsame Zyklen, weil der Phosphatkreislauf und beziehungsweise der Phosphorkreislauf ist ein relativ langwieriger in der Mineralisierung und in der Ablagerung, wenn wir den plötzlich massiv beschleunigen, was hier definitiv der Fall ist, ne, weil wir sehr schnell geologische Lagerstätten nutzen, um Dünger herzustellen, das auf die Äcker ausgeben, dort wird das sehr, sehr schnell mobilisiert und verwendet und gelangt dann nicht sofort wieder zurück in, sag ich mal, eine nutzbare Form. Das heißt, wir müssen dann wieder geologische Zeitläufe ablaufen lassen, um wieder zu sagen, wir konsolidieren wieder den Vorrat. Und das ist auch der Punkt, das wäre so das Zweite, auf das wir heute eingehen wollen, dass es eben auch zu den nicht nachwachsenden Rohstoffen zählt. Also Phosphor bzw. Phosphatgestein wird offiziell von den Vereinten Nationen als nicht nachwachsender Rohstoff eben auch klassifiziert und geführt. Bevor wir zu dem Ding aber springen mal zu diesem, wie sieht die Langfristsituation aus? Was könnte es für Folgen haben mit dem Phosphat? War das bei dir so? Also was hättest du so als Hausnummer gesagt? Also wie groß ist der Anteil von menschlichem labilen Phosphor?
Ich hätte den schon sehr hoch eingeschätzt. Das hat aber was damit zu tun, dass ich mich schon vorab damit beschäftigt habe, ne? Glaube ich, als naiver Mensch hätte ich das nicht so hoch eingeschätzt und auch als Lernender der Bodenkunde nicht, weil ich habe noch eine tolle Abbildung, ich glaube auch aus dem Schäfer Schachtschabel im Kopf, und das ist was ich auch in der Lehrbuchfolge anspreche. Da Phosphor, wenn wir jetzt nur das Element Phosphor uns angucken, das ist eines der Pflanzennährstoffelemente im Boden, was zu gleichen Teilen in mineralischer wie in organischer Form vorkommen kann. Ne? Kann, muss nicht. Mhm. Ne? Und ja klar, Apatit, ne? Die typischen Phosphatminerale, Apatite, das ist ja eine ganze Mineralgruppe und so, das sind die typischen Verdächtigen. Die wird dann allerdings schnell weg. Ne? Dann hast du organischen Phosphor, der typischerweise in Pflanzen angelegt ist und dann da auch in einem Kreislauf ist. Ne? Wenn man jetzt da naiv rangeht, kann man sagen, ja gut, okay, das schnall ich bei jungen, unentwickelten Böden, die eben einen gewissen Apatitgehalt haben und so. Da mag sich das noch so einigermaßen die Waage halten. Irgendwann verwittert das Apatit, dann wird das in die Pflanzen aufgenommen, ist organischer Phosphor. Dass aber jetzt der menschliche Gehalt letztlich so hoch ist und wir machen das mal kurz interaktiv, ich muss einen Schnitt setzen, aber ich hole mal kurz die Kartieranleitung.
Machen wir das.
So als kleine Zwischendiskussion können wir nämlich mal auf den D-Horizont eingehen, weil das ist an der Stelle genau der Horizont, wo man offenbar eine Notwendigkeit gesehen hat, quasi jetzt vom Übergang von der KA5 zur KA6 eben auch noch diese anthropogenen Merkmale etwas stärker darzustellen oder die Möglichkeit zu schaffen, sowas darzustellen im Geländebefund. Da hat man eben den D-Horizont dieser D-Horizont ist mineralischer Haupthorizont, entstanden aus aufgebrachten Kulti- oder Technodeposition oder umgelagertem Solummaterial. Ne? Also das ist die, und jetzt als Beispiel wird genannt, Plaggenwirtschaft, Kompost, Einarbeitung, intensive Gartenwirtschaft, Bodenbearbeitungsmaßnahmen, andere technische Maßnahmen, und dann hat dieser D-Horizont auch einige chemische Charakteristika. Da geht es unter anderem um den organischen Kohlenstoffgehalt. Das kann man sich, glaube ich, noch einigermaßen erklären. Also überall da, wo Gartenplaggenwirtschaft und so betrieben wird, da ist der an OC, sieht man ja auch an den Farben der Oberböden, Roma. Und aber auch ein P-Gehalt von größer gleich 0,5 Gramm pro Kilogramm, extrahiert mit 1%iger Zitronensäure. Ne? Also dieser P-Gehalt ist als ein Merkmal tatsächlich dieses D-Horizontes auch mit aufgeführt. Und das allein das zeigt schon, finde ich, ziemlich eindrucksvoll, wie sehr der Mensch tatsächlich auf den Phosphorkreislauf in Böden dann Einfluss genommen hat. Ne? Anthropogen geprägte Böden haben einen höheren P-Gehalt. Ne? Den kann man entsprechend quantifizieren. Ja.
Auf jeden Fall. Und da sind wir im Grunde auch wieder interessanterweise. Wir haben ja erst vor 2 Wochen die Bleifolge aufgenommen. Ja. wird das mal in Zukunft vielleicht so ein Anthropozän-Marker sein, ne? Ja. Neben dem Blei vor 2 Wochen zum Beispiel, ne? Werden wir eventuell sehen, dass wir jetzt einen Peak in der Deposition eben von Phosphor und Phosphaten irgendwo sehen. Im Long Run. Also ja. Quasi, wenn man mal wirklich in geologischen Zeiträumen guckt, könnte es durchaus sein, dass wir in fluvialen, limnischen, marinen Sedimenten sehen, ach du Jemine, da ist aber mal viel P mobilisiert worden irgendwann, ja. Ne? Was dann eben zur Ablagerung gekommen ist. Könnte tatsächlich mal so ein verlässlicher Marker in ein paar Millionen Jahren sein.
Ne? Mhm, ja. Das ist sehr spannend. Jetzt streitet man sich natürlich noch drüber, wie ist es mit diesen 0,5 Gramm pro Kilogramm und so und wie ist da die Analytik, ne? Aber das finde ich wirklich beeindruckend. Also wir Menschen, nicht nur was jetzt die Umweltverschmutzung angeht, sondern tatsächlich auch was die Umlagerung von bestimmten Pflanzennährstoffen angeht, nehmen wir eben einen erheblichen Einfluss, ja.
Genau. Und das führt uns ja genau zu diesem Punkt, dass man sagt, okay, die Story habe ich schon mal irgendwo gelesen. Ne, so dieses Verbrauchen von endlichen Ressourcen, Shiften von sehr langfristigen Zyklen in schnelle Zyklen. Spoiler, der Klassiker, ne, Kohle, Öl zum Beispiel. Dass wir sagen, okay, wir haben geologische Lagerstätten, wo wir auf die wahnsinnige Idee kommen, das jetzt in den schnellen Kreislauf der Atmosphäre zu pusten. Ne, also die Stoffe sind die identischen. Ne, also wir haben unseren Kohlenstoff. Nur es ist halt die Frage, wie ist er gebunden? An was bindet er sich dann in der Atmosphäre? Wie schnell, wie langsam wird es umgesetzt? Welche Konsequenzen haben wir? Und hier ist es halt etwas, was halt genuin nicht in die Atmosphäre, sondern in den Boden erstmal reingeht. Das heißt, wir haben jetzt auch einen Stoff, der liegt da sehr lange, hat sich langfristig gebildet und wir sorgen jetzt für einen schnellen Stoffumsatz eben in der Pedosphäre. Und was vielen halt ein Begriff ist, ist ja immer dieser Peak-Begriff. Das heißt, dass man sagt, okay, es gibt irgendwann mal ein Maximum an Abbaumenge. Und dann wird es mit der Zeit wieder sinken. Und wir sind zum Beispiel bei Öl und Kohle modelliert schon lange darüber hinaus, dass wir also sagen, wir haben den Peak Oil, den Peak Coal, wie es so netterweise dann immer genannt wird, den haben wir wahrscheinlich schon überschritten, weil wir eben das Maximum der förderfähigen Menge, die auch wirtschaftlich vertretbar ist, wahrscheinlich schon überschritten haben. Das heißt, das ist ja auch immer so ein Ding, wenn ich darüber rede, wie lange hält denn so ein nicht nachwachsender Rohstoff? Das ist ja kein abrupter Stopp, von heute auf morgen ist es nicht mehr da. Sondern das ist halt wirklich so ein langer, langer absteigender Ast, der eventuell mal davon wieder aufgefedert wird, dass wir mal neue Dinge wieder finden, neue Lagerstätten, dass eventuell durch den steigenden Preis dann es auch sich lohnt, in anderen Regionen halt eben danach zu suchen, die eventuell halt schwieriger in der Erschließung zum Beispiel sind. Und das Ding, was viele nicht wissen, gibt's halt auch schon lang und breit publiziert für unseren Phosphor. Denn wir brauchen das unfassbar, also die Wichtigkeit für die Landwirtschaft kann man gar nicht großartig unterschätzen. Das ist also wirklich, wirklich ein sehr, sehr, sehr wichtiger Stoff, um überhaupt Produktivität zu ermöglichen, um eine Tragfähigkeit pro Hektar, was wir da rausholen können an Biomasseproduktion. Und das ist natürlich eine Implikation, die tut richtig weh, wenn man halt überlegt, okay, an einen Klimawandel, das wird schon hart genug treffen. Aber da habe ich im Zweifel Anpassungsstrategien, um zu sagen, okay, wir finden uns da vielleicht ein Stück weit zurecht. Wenn es aber in das Grundbedürfnis Ernährung geht und wir irgendwie sehen, wir sehen da am Horizont eine Situation, da werden wir vielleicht nicht mehr, insbesondere für eine ansteigende Anzahl an Weltbevölkerung, genug Phosphate bzw. Phosphor zur Verfügung haben, um die gleichbleibende Produktion auf dem Acker einzustellen, dann wird es ein bisschen kribbelig. Ne? Also dann merkt man, okay, da ist vielleicht noch mehr auf dem Spiel als einfach nur, ja, dann wechseln wir halt den Dünger, sondern das ist tatsächlich ein schon drängendes Problem, weil wir eine super unsichere Sachlage haben, wie lange hält das Zeug denn? Und es ist jetzt schon ja klar, das ist nicht nachhaltig, was wir da machen, aber wohingehend das beim, bei den fossilen Brennstoffen inzwischen so im Mainstream der Gesellschaft eigentlich angekommen ist. Also man muss schon einen sehr eigenen Film fahren, um immer noch der Meinung zu sein, ne? Also dass das tragfähig ist, auf fossilen Brennstoffen zu arbeiten. Normalerweise ist der gesellschaftliche Konsens ja schon der, dass man sagt, okay, das ist endlich und es ist auch nicht gut, was wir hier machen, weil es nicht nachhaltig ist. Also wir sorgen uns um Alternativen. Die gibt's jetzt hier nicht. Das ist der große Unterschied. Also wo wir zum Beispiel sagen können bei der Energiewirtschaft, wir setzen auf andere Energieträger und versuchen da was zu machen. Naja, für Phosphor haben wir keinen 1:1 Ersatz. Ne? Das ist halt ein Stoffwechselelement, was so gebraucht wird. Ersatz ist schwierig. Und zusätzlich ist halt, wie gesagt, diese Frage, wie viel ist da noch da, ist halt höchstgradig umstritten. Für Leute, die sich dafür so ein bisschen interessieren, gibt's mehr oder minder beruhigende bis beunruhigende Dokumente, weil, was vielleicht manche noch nicht wussten, ich lege uns das jetzt gerade mal auch auf den Bildschirm gemeinschaftlich, der USGS, also der Geologische Dienst der Vereinigten Staaten, publiziert tatsächlich jedes Jahr für so ziemlich jedes Gestein und jeden Rohstoff so ein Faktenblättchen. Das haben wir auch verlinkt in der in den Shownotes mit drin, wo unter anderem drin steht, was wurde verbraucht und was ist noch da.
Ein Hallo aus dem Schnittraum. Uns ist im Nachgang der Aufnahme ein kleiner Fehler aufgefallen, der aber gar nicht unwesentlich ist. Deswegen sage ich euch das an dieser Stelle. Wenn wir von Vorräten von phosphathaltigen Gesteinen reden, dann müssen wir ab jetzt die Dimension Milliarden Tonnen und nicht, wie wir gesagt haben, Millionen Tonnen wählen. Also bitte denkt euch das im Hintergrund immer mit dazu. Dann passt es auch. Vielen Dank.
Und da gibt es zum Beispiel für den Phosphate Rock, also der irgendwo Verbindung von Phosphaten drin hat, gibt es seit fast Jahren unverändert eine beeindruckende Tabelle, die nämlich diese unklare Rohstofflage sehr, sehr dramatisch schildert, weil die gehen momentan davon aus, dass wir noch weltweite Reserven von gerundet 74 Millionen Tonnen noch rumfliegen haben. So, und das Entscheidende ist jetzt, 50 davon sollen angeblich auf Marokko entfallen. Also da sieht man schon ein sehr starkes Ungleichgewicht. Die Nummer 2 ist noch nicht mehr knapp dahinter, das wäre China mit 3,7. Also wir haben praktisch ein Gefälle von 74 Millionen Tonnen, sollen angeblich 50 in Marokko liegen. Was jetzt natürlich eine interessante geopolitische Frage aufwirft. Ne? Also noch können wir den Bedarf aus anderen Ländern stammend dann decken, aber wo geht die Reise hin? Und es ist tatsächlich hochgradig umstritten, ob diese Zahl überhaupt stimmt. Weil man halt eben auch nur so gute Infos darüber hat, wie die Lagerstätten aussehen. Und es immer auch stark damit zusammenhängt, auch für Schadstoffe im Boden interessant, dass ganz viele dieser Phosphatlagerstätten eben durch Schwermetalle kontaminiert sind. Also zum Beispiel sehr gerne zusammen treten auf Phosphate und Cadmium und Phosphat und Uran. Was so ungefähr nicht das ist, was ich in Massen irgendwo auf den Acker ausbringen will. Da gibt es sehr scharfe Grenzwerte, wie dieses Ausgangsgestein aussehen muss, damit ich es als Dünger verwende. Aber ich verwette einiges darauf, dass wenn eine Verknappung stattfindet, dass man irgendwann an diesen Grenzwerten auch arbeiten wird, dass man eben sagt, nicht ganz so hochwertiges Gestein oder stärker kontaminiertes Gestein kann für die Produktion mit verwendet werden. Und es ist natürlich jetzt, also wenn man sich das vor Augen führt, ein Riesenfund, mit dem Marokko auch geopolitisch jetzt hebeln kann, zu sagen, ey, zumindest laut Vorkartierung sitzen wir hier auf dem überwältigendsten Großteil an Phosphatgestein global. Nur deshalb lassen sie sich natürlich auch nicht sehr gut in die Karten gucken. Na, also A, ist es immer so ein Punkt, gerade Nordafrika hat eine sehr bewegte Geschichte, na, was so die geopolitische Situation auch mit der unleidigen Kolonialzeit und allem, was danach kam, eben zusammenhängt. Wir wissen jetzt selber, der Rand seit 2025 erlaubt, dass wir jetzt nicht zu meinen müssen, dass in der westlichen Hemisphäre wir stabilere Allianzen hätten, wie man jetzt in den USA ja sieht, nicht unbedingt. Ne? Und das ist schon ein interessantes Ungleichgewicht, was wir da sehen. Also das wird auf jeden Fall in den nächsten Jahrzehnten durchaus mal interessant werden. Und da ist es tatsächlich echt so ein Korridor, den wir da sagen können, dass je nachdem, welche Quelle ich mir angucke, gibt es halt unterschiedliche Szenarien, wann ist dieser Peak erreicht und wann werden wir eben absteigende Förderraten sehen, die dann unweigerlich dazu führen, dass der Preis anzieht, ne, dass wir weniger Produktion haben und so weiter. Wenn man so in die grundsätzlichen Unterlagen reinschaut, machen wir mal ganz kurz den Schnitt. Ich habe nämlich noch die Vorlesungsfolie, habe ich vergessen. Dann haben wir nämlich genau mal die Zahlen. Pass auf. Weil da will ich jetzt nichts irgendwie aus dem FF irgendwie erzählen. Genau, da sind sie nämlich. Puh, dann machen wir einfach irgendwie Schnitt. So einen, ne? Genau. Also je nach Quelle, die man sich anguckt. Der USGS geht halt so 260 Jahre bis zur Erschöpfung aus. Die BGR, also unsere Bundesanstalt, 320 Jahre. Allerdings, und das ist immer noch so im Hinterkopf zu behalten, bis zur vollständigen Erschöpfung. Das heißt, dann ist gar nichts mehr da. Also wir werden schon deutlich früher herbe Einschnitte eben sehen, die dann eventuell in diese Dynamik eben mit reinspielen. Und deshalb, ich habe dann nur mal auch für die Shownotes einen sehr reißerischen Titel mit dazu gepackt, der aber durchaus in der Brisanz Realität werden könnte, weil das nette Paper, das ist jetzt eins, was recht aktuell ist, das ist also 24 publiziert worden, hat tatsächlich den wenig erbaulichen Namen Phosphorus Future Insecurity, The Horror of Depletion and Sustainability Measures. Na, also quasi wirklich dieses Bild, was gezeigt wird, was passiert denn, wenn wir weniger bis gar keinen Phosphor mehr irgendwie zur Verfügung haben, ist kein schöner Leseabend, den man damit hat. Ne? Also es ist auch aber auch wirklich was, wo man sich vor Augen führen muss, da steuern wir halt einfach drauf zu, weil unsere derzeitige landwirtschaftliche Produktion, unsere Böden geben das eigentlich nicht her. Diese Masse an Biomasse, die dort produziert wird, das fußt halt auf den Schultern der Phosphatdünger und des Phosphors. Mit eben diesem Hintergrund sehr ungleiche Verteilung, global sehr unsichere Verteilung, zusätzlich auf jeden Fall ein Ende am Horizont, was über Quellen hinweg ganz klar in den nächsten 100er Jahren gemalt wird. Also ich bin jetzt zumindest froh, dass es nicht mehr meine Generation sein wird, glaube ich, die damit zu kämpfen hat, aber ich möchte mir bei dem Bedarf an Nahrungsmitteln nicht vorstellen, wie das irgendwie mit wenig bis gar keinen Phosphatdünger irgendwie geleistet werden soll. Das werden auch die Böden nicht hergeben. Die werden halt gnadenlos ausgelaugt sein, wenn wir halt weiterhin auf die Masse produzieren. Eine Lösung, muss man ehrlicherweise sagen, sieht man wenig. Na, also es gibt ein paar Sachen, die man ins Feld führen könnte. Es gibt Neufunde. Auch das haben wir so in die Shownotes reingepackt. Es gab vor ein, zwei Jahren eine große Meldung, dass in Norwegen ein Riesenvorkommen gefunden wurde. Was eventuell wieder so in die Richtung gehen könnte, dass wir so diese Gleichverteilung ein bisschen mehr erzielen an Reserven. Aber die haben halt noch nicht angefangen abzubauen in größerem Stile. Und zum anderen wird da heftig hin und her diskutiert, auch selbst in Norwegen, wo man jetzt sagt, da ist die Quellenlage vielleicht etwas stabiler, wie viel denn jetzt wirklich da ist. Weil wer da so ein bisschen nachrecherchiert, wird auch sehen, dass da gerne Äpfel mit Birnen verglichen werden, weil einfach irgendwann mal Nachrichtenagenturen mit der Gesamtzahl losgaloppiert sind. Das heißt, so und so viel Tonnen Gestein. Und haben das groß publiziert und gesagt, ey, da sind hunderte Millionen Tonnen sind da zur Verfügung. Das wird das ganze Game irgendwie ändern. Naja, aber es ist halt das Gesamtgestein. Und der prozentuale Anteil der Phosphate ist halt verschwindend gering dagegen. Ne? Also sprich, da ist nicht ganz so viel tatsächlich drin, wie der Bass gemacht wurde. Ist ein Ding, was spannend werden wird, auf jeden Fall. Aber nicht der große Problemlöser, wo man jetzt sagt, wir haben es für die nächsten hunderte Jahre Dinge hier gesichert. Und dementsprechend, das Paper, was ja über den Horror of Depletion spricht, hat ja auch noch im Titel die Sustainability Measures. Das heißt, man soll ja zumindest mit einem positiven Ausblick rausgehen. Was können wir denn zumindest so an kleineren Dingen machen? Naja, und eine Möglichkeit ist es tatsächlich, auch wenn es am Anfang sehr widersinnig wirkt, dass man zum Beispiel mit Klärschlämmen arbeitet. Das ist so ein Ansatz, der die letzten, ja, 10, 20 Jahre immer stärker auch geworden ist, wo man also sagt, wir versuchen ja, Phosphor und Phosphate aus den Gewässern zu kriegen. Das sehen wir auch. Also auch in den Shownotes ist nochmal so der Überblick, wie hat sich so eine Belastung entwickelt, vom Umweltbundesamt publiziert. Also wie geht's unseren Gewässern? Und da sieht man auch hier, ja, man muss es vorsichtig lesen, über 60% bis an die 60% der Gewässer sind Phosphat belastet oder beziehungsweise Phosphor belastet in dem Fall. Heißt, es gibt, ja, über die Hälfte an Gewässern sehen wir halt, sind schon irgendwo Phosphor belastet, aber wir sehen schon, dass die stark belasteten Gewässer deutlich zurückgegangen sind. Die Frage ist natürlich, wo bleibt das Zeug dann? Weil es wird ja nach wie vor auf den Acker gegeben, es kommt aus Wohnsiedlungen raus und ähnlichem. Ein kleiner Teil davon ist tatsächlich, dass man gesagt hat, man verzichtet zum Beispiel auf Phosphate in Waschmitteln und ähnlichem. Das war so ein ganz funktionierender Vorstoß. Aber vieles wird inzwischen halt auch in Kläranlagen zurückgehalten. Das heißt, dass da neue Verfahren entwickelt wurden, um halt eben Phosphorverbindungen zurückzuhalten, damit es eben nicht so leicht zu einer Eutrophierung kommt in den Gewässern. Und daraus wiederum bastelt man fröhlich dran, entsprechend auch einen Dünger abzuleiten. Und leider ist deren Unterseite 1:1 nicht mehr verfügbar, wo das Produkt selber beworben wurde. Aber ein sehr schönes Beispiel damals vom Marketing, das ist jetzt aber schon wirklich 10 Jährchen her, war dann zum Beispiel so ein Projekt wie die Berliner Pflanze, was ich einen sehr schönen Begriff dann eben fand. Das ist ja eigentlich so im Lokalbereich so einer, der so richtig aus Berlin kommt, ne, und dort herkommt. Und man hat also tatsächlich dann das Ding so als Berliner Pflanze gemarketet, dass die Abwasserbetriebe in Berlin gesagt haben, wir stellen unseren eigenen Phosphatdünger dann entsprechend her aus Klärschlemmen. Ähnliche Projekte gibt es eigentlich wie Sand am Meer. Das wird sicherlich nicht den Gesamtbedarf irgendwie gegenhebeln können, aber es ist zumindest mal so ein Zeichen, wo könnte der Weg hingehen. Weil irgendwo werden wir wahrscheinlich ernsthaft darüber nachdenken müssen, wie kriegen wir aus dem Boden ausgewaschene Phosphat- und Phosphorverbindungen wieder irgendwo wirtschaftlich sinnvoll zurückgewonnen. Und das ist momentan die große Lücke, dass vieles, was eben von den Böden ausgewaschen wird, was an Partikeln in Gewässer gelangt, dass es meistens ab dem Eintritt in Gewässer verloren ist. Na, also an der Stelle muss man tatsächlich eigentlich anhaken und sagen, dass wir so eine Rückgewinnung besser hinbekommen. Und momentan sind wir da in so einer spannenden Phase, ne, dass man wirklich sagt, okay, manche Verfahren sind etabliert, wie Klärschlemme zum Beispiel, das wird immer besser und ausgefeilter, sind aber nicht in der Lage, in dieser Menge zu arbeiten. Und das wird wahrscheinlich so, wenn der Bedarf oder die Not, sag ich mal, groß genug ist, der Weg sein, den man gehen muss. Also diese Rückgewinnung des ausgelaugten, aus dem Boden ausgewaschenen Phosphors da halt eben ranzuhebeln, weil das halt eben durch die Mobilität des Stoffes halt eben auch ein großes Potenzial bietet, wieder was zurückzuholen. Also einfach wirklich zu sagen, okay, wir versuchen das Ganze zu stoppen. Und da sind wir dann auch wirklich wieder in der Standortsbodenkunde, weil ein Teil zum Beispiel auch über Erosion abgetragen wird. Und das ist so dieses ganz klassische Brot- und Buttergeschäft. Wie soll ich mein Land beackern zum Beispiel? Ich sollte einen Abtrag vermeiden dann mit dabei. Ich sollte passgenau düngen, also quasi nicht überdüngen, dass wir einen Austrag eben aus den Flächen haben. Und das macht ja auch die überwältigende Mehrheit der Landwirte schon richtig gut. Nur da sind wir halt wieder in diesem Spannungsfeld, ne? Wenn ich die Erträge reinfahren muss, brauche ich einfach eine gewisse Menge an Dünger, die da drauf geht. Ne? Also es bringt mir nichts, Landwirten zu sagen, düngt weniger, dann sind die nicht mehr kompetitiv irgendwann. Ne? Ist wie bei jedem Dünger nahezu unvermeidbar, dass wir in diese Zwickmühle geraten. Und deshalb, ich glaube, so der ganz kleine Silberstreif am Horizont, der ziemlich duster ist, das muss man wirklich sagen. Also wenn man sich die Zahlen anguckt, das ist nicht gut, wo wir uns dahin bewegen. Wäre aber irgendwie, dass jemand auf die Idee kommt, in größeren Mengen eine wirtschaftlich tragfähige Rückgewinnung zu starten, dass wir also diesen Weg vom Boden ins Gewässer schließen können. Also diesen Kreislauf halt wirklich sagen können, okay, der Austrag aus unseren Böden kann irgendwie wieder wirtschaftlich zurückgewonnen werden, um dann eben wieder entsprechend als Dünger eingesetzt zu werden. Weil verzichten werden wir nicht drauf können.
Nee, das geht nicht, Julian. Und ich finde das wieder ganz spannend, wie viel eigentlich davon abhängt, wo gerade der Fokus liegt, ne? Der, keine Ahnung, der öffentlichen Diskussion, der medialen Betrachtung, ne? Da spielt ja auch immer ganz viel rein. Unser Fokus als Gesellschaft liegt derzeit irgendwo tief in der Lithosphäre, also in Rohstoffen, die da angelegt sind, ne? Braunkohle, Steinkohle, Erdgas, Erdöl, ne? Das sind so diese Schwerpunkte. Und natürlich an den Wechselwirkungen mit der Atmosphäre, ne? Also diese beiden Foki haben wir gerade, das ist wichtig, das wird diskutiert. Der Fokus Boden eben als Pädosphäre sozusagen, durch die ja eigentlich die allermeisten Stoffkreisläufe durchgehen, in der sich auch viele Pools befinden, unter anderem eben dieser Phosphopool, das fängt gerade so an, habe ich den Eindruck. Die Wissenschaft ist da wie immer noch schon ein Stückchen weiter. Du sagst das, es werden innovative Strategien erforscht. Man macht sich da schon Gedanken drüber, ne? Aber in dieser öffentlichen Betrachtung habe ich den Eindruck, dass wir da noch lange nicht so weit sind, ne? Und dass das zum Beispiel auch noch nicht angekommen ist, Thema Peak Phosphor. Irgendwann ist es vorbei. Dann haben wir neue Rohstoffschwierigkeiten und du sagst es jetzt beispielhaft Marokko, ne? Ist ja immer die Frage, wie verlässlich sind diese Zahlen, die da auch von denen gemeldet werden und so. Aber dann ist das vielleicht der nächste Global Player. Dann sind das die neuen Saudis, sage ich mal, ne? Die heute.
Ja, sicher.
Genau.
Ne? Also wer sich jetzt fragt, was kommt denn nach dem fossilen Brennstoffboom, der also ehemals sehr entlegenen Regionen einen unfassbaren Reichtum eben beschert hat, wenn die Zahlen halbwegs stimmen, ist das, also wir sind jetzt hier kein Investmentclub oder so oder machen einen, kommen in die Gruppe, der Lambo wartet vor der Tür oder so. Aber ich würde es in Marokko im Auge behalten, was die Phosphatvorkommen eben angeht. Also wenn die Zahlen halbwegs stimmen, was man nie weiß, ganz klar, die Zeit wird das regeln. Ne? Also da sind wir beim knapp 20-fachen der Nummer 2 momentan, was der USGS irgendwie als Lagerstätte eben sieht. Und wir sehen zum Beispiel schon in China nachlassende Abtragsraten. Also was dort an Gestein eben gewonnen wird. Also da vermutet man, die könnten eventuell schon über den Peak hinaus sein. Das heißt, so das Plateau ist erreicht, was man so maximal eben gewinnen kann an Phosphatgestein. Und die könnten schon wieder auf dem absteigenden Ast sein. Die USA zum Beispiel sind es schon lange. Also da gibt es interessante Kurven auch vom USGS, die man sich da geben kann. Also die sind schon in den 70er, 80ern über den Peak rausgerutscht. Die sind am stark absteigenden Ast. Weil, was wir auch bisher gesagt haben, das sind ja globale Zahlen. Und wir sehen es ja leider, die Menschheit kann es ja nicht lassen. Wir funktionieren so als globale Gemeinschaft unfassbar scheiße. Ne? Und wenn man das jetzt so sieht, ne, also das wird regional sehr viel früher einschlagen, dieser Effekt. Und ja, wie du schon sagst, ne, da ist der Fokus überraschend wenig drauf. Und ich finde es an sich nicht nur, weil es halt genuin aus Boden und Bodenfruchtbarkeit aus dem Winkel eben kommt. Ich finde es halt so fatal, weil da gibt es halt keine richtige Anpassungsstrategie für. Ne? Also wie gesagt, beim Klimawandel, der wird schon schlimm genug werden. Da werden wir auch nicht mit jeder Anpassungsstrategie jede Folge irgendwie vermeiden können. Aber wenn es an wirklich das Eingemachte geht, also wirklich an die Nahrungsmittelproduktion, weiß ich nicht. Ne? Also das wird dann relativ schnell, glaube ich, ziemlich unromantisch werden, wenn es dann mal wirklich an Verknappungen geht.
Oh ja, wir taumeln von der einen Rohstoffkrise in die nächste so ein Stück weit, ne? Und haben da irgendwie nicht den Fokus drauf. Und vor allem, also wir müssen noch viel, viel mehr über Phosphor reden, Julian. Das ist mir jetzt klar geworden, weil ich nebenbei habe ich 10.000 Gedanken. Weil man kann ja auch eine sogenannte Hedley-Fraktionierung machen. Ne? Das ist ein chemisches Verfahren, wo eben unterschiedliche Phosphorfraktionen in Böden, ne? Wir haben jetzt schon gesagt, es gibt organischen, anorganischen Phosphor, aber es gibt zum Beispiel unter dem organischen Phosphor Phosphor, der in mikrobieller Form, also wirklich in Mikroorganismen, in der Bausubstanz der Mikroorganismen sozusagen angelegt ist. Ne? Und noch viele weitere stabile, labile Formen von Phosphor. Ne? Und das kann man zum Beispiel mit so einer Hedley-Fraktionierung sehr aufwendig, aber sehr schön darstellen. Und es ist jetzt zum Beispiel auch global gesehen so, dass die Verteilung dieser unterschiedlichen Phosphorfraktionen, wenn wir jetzt nur mal stabil versus labil, ne, uns anschauen würden, ne, das hängt auch extrem vom Klima ab. Ne? Also dass je nachdem, wie da die Verwitterungsanfälligkeit oder der Verwitterungszustand der Böden ist, unterscheiden sich natürlich auch diese Fraktionen. Und da sind gerade die Länder, so der Tropen, der Subtropen, ne, hohe jährliche Niederschläge und so weiter, mit einer hohen labilen Phosphorfraktion dabei. Ne? Und das sind dann die natürlich, die nach diesen Phosphorressourcen gieren werden. Ne? Und das Problem ist, das wissen wir jetzt alles, das können wir einigermaßen erahnen schon, ne? Wir müssen jetzt aber anfangen, dafür zu sensibilisieren und eben nicht nur rein wissenschaftlich dran zu arbeiten, sondern daran muss sich auch die Gesellschaft beteiligen. Ne? Also Bodenbewusstsein, Bewusstsein für diese Ressource und eben auch den regionalen Acker kennen. Ne? Weil dann habe ich meinen Jahresniederschlag, dann kann ich das vielleicht auch mal untersuchen und kann Strategien entwickeln, wie ich eben auch vor Ort vielleicht dafür sorgen kann, dass bestimmte Phosphorpools vielleicht erhalten bleiben beziehungsweise sich selbst speisen. Ne? Das ist ja das Ziel. Ich will nicht unnötig viel Phosphor von außen auf diesen Acker draufkarren, sondern ich will irgendeine Strategie möglicherweise entwickeln, wie ich mit Kreislaufwirtschaft, wie ich wirklich auch kleinräumig sozusagen diese Phosphorpools erhalten kann, ohne den von weit weg anzubringen. Ja?
Genau. Und wenn man, also wie gesagt, wie du auch sagst, so mal einen Schnitt setzt, also die EU zum Beispiel, ich habe es uns jetzt gerade auch nochmal hier zum Angucken auf den Bildschirm quasi gelegt, die gibt auch entsprechende Zahlen raus. Und da sagt man, dass Deutschland so ungefähr, also die Niederlande ist so der große Phosphor-Phosphat-Sünder in Europa, was die Düngung angeht. Aber wenn man sich halt allein erstmal nur überschlägig sagt, also laut den Eurostat-Daten, Deutschland ungefähr so 100 Kilo pro Hektar pro Jahr wird ausgebracht. Und wenn man das dann halt so in Beziehung setzt, wie viel Hektar landwirtschaftliche Fläche es gibt, kann man so einen Daumen ziehen, so irgendwo zwischen 1,5 und 2 Millionen Tonnen wird in Deutschland gedüngt. Wenn man das mit den Zahlen vergleicht, die halt global da sind, merkt man schon, da ist schon einiges an Rückgewinnung mit dabei, weil sonst wären wir innerhalb von ein paar Jahren wirklich platt und halt eben auch entsprechend Kunstdüngereinsatz und ähnliches, ne, wo wir also Phosphate zum Beispiel als Beiprodukt eben noch mit rausbekommen. Aber man sieht einfach, der Bedarf ist brutal da. Ne? Das sind Zahlen, die sind enorm, enorm hoch. Und ja, das Zeug muss halt einfach irgendwo herkommen irgendwann.
Ja. Also, Julian, wir können ja nur reden hier. Wir können ja nur unseren Bildungsauftrag erfüllen und dafür sensibilisieren. Deswegen eigentlich Schande, dass wir noch nicht eher schon über Phosphor in diesem Kontext gesprochen haben. Jetzt haben wir damit mal angefangen, aber ich habe jetzt parallel auch schon mindestens 3 oder 4 Stichpunkte wieder in unser Themenvorschlagsdokument ergänzt, weil es ja wirklich wichtig ist. Mhm. Und ja gut, das kann man ja auch vielleicht abschließend noch sagen. Ne? Das ist vielleicht in unseren Breiten, wir sind eine sehr wirtschaftsstarke Nation, sind das vielleicht noch Probleme, die uns nicht unmittelbar sofort betroffen machen werden. Ne? Weil was wir an Produktion selbst nicht leisten können, das können wir dann vielleicht noch importieren. Aber es gibt eben Gegenden dieser Erde, die davon initial sofort hart betroffen sind, wo jetzt auch schon Hunger und ganz viel Elend existiert, ne? Und wo eben gerade die Produktivität landwirtschaftlicher Flächen ganz, ganz essentiell ist für das Auskommen von vielen Menschen. Ja, und dann haben wir wieder eben das Thema sogenannter Flüchtlingskrisen, was ich einen ganz schlimmen Begriff finde und so weiter. Und dann wundert man sich quasi, dass die Leute sich aufmachen und sich eine neue Lebensgrundlage suchen. Es ist einfach wirklich was man immer im Verbund sehen muss. Und da versuchen wir hier immer für zu sensibilisieren. Also hoffentlich haben wir da hier das aber jetzt ein bisschen düsteres Szenario. Ja,
ja gut, ich meine, wir sind der Service-Podcast. Eine neue existenzielle Angst sei hiermit gesetzt.
Ja, ja.
Wer sie noch nicht hatte, jetzt ja. Ist Phosphat auch noch ein Problem. Also
ja, also herzlich willkommen im Club. Ne? Also nee. Da müssen wir was machen. Aber wenn ihr diesen Podcast hört, dann seid ihr ja schon auf dem richtigen Dampfer. Ne? Sind viele Leute dabei, die sich auch auf der Ebene des eigenen Gartens interessieren, die sich ganz viele Gedanken drüber machen, wie sie die dortigen Ressourcen wirklich kreislaufmäßig nutzen können. Und darüber hinaus sind viele Forschende unter unseren Hörerinnen und Hörern Landwirte. Ne? Das sind alles Leute, sonst hörst du ja so einen Podcast nicht. Wir reden jetzt seit, keine Ahnung, 50 Minuten hier, reden wir über Böden. Das hört sich ja keiner freiwillig an, der da nicht immerhin so eine intrinsische Motivation hat, vielleicht irgendwas mitzunehmen. Deswegen vielen Dank, Julian, dass du dich auf diesen Weg begeben hast, ganz viele tolle Sachen rausgesucht hast. In den Shownotes unter dieser Folge findet ihr natürlich alle Studien wieder verlinkt. Die könnt ihr euch zu Gemüte führen, einschließlich Zahlen, Daten, Fakten. Der Julian hat das alles schön rausgesucht und zusammengeschrieben. Und ja, ich würde mal sagen, binden wir diese Folge mit den typischen Feedback- und Hinweisen ab. Ne? Das ist ja immer was ich gerne mache. Wir freuen uns da wirklich drüber. Ihr seid da immer ein bisschen zurückhaltend, aber ihr könnt gerne alles an Feedback, was ihr habt, Anmerkungen, Ideen an info@zoekast.de loswerden. Da nehmen wir auch andere Themenvorschläge, vielleicht mal ein interessantes Paper. Übrigens, unsere Hörerin Vera, mit der hatte ich neulich korrespondiert. Vera, du weißt das jetzt, weil die Vera hat zu einem interessanten Phosphor-Thema auch promoviert. Und wir sind gerade noch so ein bisschen in Korrespondenzen überlegen, wie wir ihr tolles Promotionsthema hier mal im Podcast verwursten. Also Vera, du bist jetzt gefragt. Ne? Das möchte ich mal an der Stelle als Gruß rausschicken. So wie die Vera folgen uns viele Leute auf den sozialen Medien, Blue Sky, Instagram, Facebook und LinkedIn. Die Links zu diesen sozialen Medien erhaltet ihr im Linktree unter jeder einzelnen Folge. Und bitte bewertet und rezensiert doch diesen Podcast auch mal ganz kurz auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Das hilft uns einfach auch sichtbar zu bleiben und vielleicht die Leute für die Phosphor-Thematik auch noch darüber hinaus etwas zu sensibilisieren. Ja, dann würde ich sagen, Julian, wir machen uns jetzt bettfertig. Ist ja in unserem Alter.
Ja. Oder vorm Fenster zu scheiße die Bullen.
Die Bulle. Genau.
Da bist du hübsch geworden.
Ja. Das. Ja. Also ich freu mich auf viele, viele weitere Folgen mit dir, Julian, und auf viele, viele tolle Memes, die wir hier noch verwursten können in Folgentiteln und in
anderen. Oh, da gibt's viele.
Oh, ehrlich. Ja. Wir haben gerade erst angefangen. Das war Zoekast Folge 148 vom 28. Mai 2025. Und der Julian und der Christoph sagen Tschüssi.
Tschüssi.
Der Zoekast ist für euch kostenlos und das soll auch so bleiben. Ihr könnt uns dabei helfen. Derzeit unterstützen uns etwa 1% unserer Zuhörerinnen und Zuhörer, zum Beispiel durch eine kleine Überweisung auf das Geschäftskonto oder via PayPal. Wie das genau funktioniert, seht ihr auf zoekast.de unter dem Punkt Unterstützen. Das Geld wird für die digitale Infrastruktur verwendet und darüber hinaus in Technik investiert. Vielen Dank für eure Unterstützung.